Ich glaube, die beste Lesson, die ich gelernt habe, ist, es ist okay, eine Frau zu sein.
Liebes Team, was geht? Ich habe heute endlich mal wieder eine Schiedsrichterin für euch am Mikrofon aus dem Basketball. Sie ist eine von drei, wie ich in der Folge gelernt habe, Frauen, die aktuell in Deutschland in der höchsten Klasse der BBL pfeifen und sie ist die einzige Frau auf internationalem Parkett. Und wir sind mega deep eingestiegen, nicht nur ins Schiedsrichterinnensein, sondern wirklich in alles, was damit einhergeht. Selbstwahrnehmung, Selbstdefinition, Erwartungshaltungen, Feedback und eins der wichtigsten Themen, nicht nur auf dem Basketballcourt, sondern meiner Meinung nach im Leben: Wie gehe ich mit Fehlern um? Hier hat Anne übrigens eine ganz krasse Erfahrung gemacht, über die wir auch in der Folge sprechen. Und man, sie war einfach wieder einmal mehr so wunderbar offen und ehrlich. Dafür liebe ich wirklich alle unsere Team-Members. Alle geben wirklich alles für euch. Also ich hoffe, ihr freut euch jetzt auf richtig coolen neuen Input. Und zwar von The One and Only. Hier ist Anne Panther. Klingt mega spannend, Anne. Tell me more.
Ja gut, ich bin ja in einer Männerdomäne unterwegs. Ja, also ich meine, inzwischen sind es auch ein paar mehr Mädels bei mir mit in der Liga. Aber ich war auch sehr lange allein unterwegs. Und gerade so, wenn du als junge Schiedsrichterin gefördert wirst oder auch als junge Frau, Sportlerin, ja, und da nun im Vergleich irgendwie mit den Männern stehst, das wird natürlich auch medial immer so ein bisschen dann aufgefangen und ich habe mir dann selbst so den Druck gemacht, würde ich sagen, ne? Man muss besser sein, ich muss es allen zeigen und so weiter und so fort und bin da in so eine, würde ich sagen, falsche Spirale gekommen, ja, und irgendwann war es dann auch so, dass es sich echt negativ entwickelt hat. Das habe ich aber selbst nicht gemerkt und man hatte mir das aber auch nicht so richtig gesagt und dann so an einem meiner Tiefpunkte, wo ich nach einer Lösung gesucht habe, ne, und einfach eine Antwort haben wollte, habe ich meinen damaligen Mentor, also er war noch nicht mein Mentor, ist er danach geworden, hatte ich kontaktiert und habe ihn gefragt, wieso, weshalb, warum, weil ich keine Antwort auf meine Fragen hatte. Und er hat gesagt, ja, kann ich dir sagen, aber es wird wehtun. Habe ich gesagt, bitte, dann habe ich endlich eine Antwort. Und er sagte, ja, du bist viel zu buschikus, du bist viel zu hart, ne? Du zerstörst deine Kollegen schon vor dem Spiel quasi. Und also, du musst es niemandem so beweisen, ja? Es ist völlig okay, wenn du eine Frau bist. Es ist völlig okay, wenn du selbst bist. Und überzeuge einfach mit Qualität, ja? Und alles andere kommt von ganz allein. Und das war so der Punkt, wo ich mich völlig neu definieren musste. Oder was heißt neu? Ich habe mir überhaupt erst mal da mir Gedanken gemacht, ne? Und mich definiert. Und das war halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Wie krass spannend. Heißt das, dass du... Ja, also ich sag's jetzt in meinen Worten, korrigier mich, wenn das nicht deine Worte sind, aber dass du sozusagen dich auf so auch deine feminine Seite zurückbesonnen hast und einfach ins Innere gegangen bist, um von da aus Entscheidungen zu treffen? Oder wo hast du den Schalter gefunden?
Ja, also kann man auf jeden Fall so sagen, ne? Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Aspekte. Also ich habe immer eher versucht, das dann alles zu verdecken auf dem Feld, die Haare möglichst eng und streng zusammenzumachen. Gehört natürlich auch so ein bisschen mit dazu, alles zu machen irgendwie, dass ich nicht auffalle im Vergleich zu meinen Kollegen, aber in der Kommunikation zu meinen Kollegen oder auch zu Spielbeteiligten oder so früher halt super hart aufgetreten bin, weil ich wollte natürlich nicht irgendwie Schwäche zeigen oder Emotionalität oder so, ne? Was vielleicht den Frauen manchmal eher nachgesagt wird. Und das war einfach, also es war nicht gut. Ich weiß auch noch bei meinem ersten Finalspiel, was ich gepfiffen habe, ja, wo die Nationalhymne das erste Mal lief. Und ich merkte so, mir stiegen die Tränen in die Augen, ja, weil ich einfach so, ich war so happy.
Voll, voll, okay, das ist ein mega emotionaler Moment.
Ja, aber ich habe in dem Moment gedacht, oh Gott, Anne, das darf keiner sehen. Du musst jetzt irgendwie, denk an was anderes, versteck es und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe versucht, das alles wegzudrücken. Und irgendwann habe ich aber auch gedacht, ja, warum eigentlich, ne? Es ist ja nichts Falsches. Aber es ist dann wieder so diese Rolle, die wir natürlich auch dann haben als Schiedsrichter oder so, möglichst keine Emotionen zu zeigen, damit wir auch wirklich neutral sind und alles. Und das habe ich natürlich auch ein bisschen falsch definiert, ganz klar. Weil wenn du gerade so in deiner eigenen Entwicklung als Mensch überhaupt bist, ne, und dich ja selbst vielleicht auch noch gar nicht so richtig definiert hast, dann ist es halt einfacher zu gucken, wie machen es alle rechts und links und dann diesen Weg mitzugehen, ne? Und versuchen, das dann noch zu toppen. Und das war natürlich super falsch.
Ja, so ein bisschen versuchen, den Boys Club mitzugehen. Als du gesagt hast, du hast so versucht, dann die Haare und nicht aufzufallen und so. Ich habe da mal mich selber unter die Lupe genommen und ich habe was Ähnliches gemacht. Und zwar habe ich versucht, meine Stimme immer zu senken. Ich habe versucht, mir anzutrainieren, eine tiefere Stimme zu haben, weil es ist, glaube ich, auch irgendwie bewiesen, dass höhere Stimmen über einen längeren Zeitraum für Menschen nicht angenehm zu hören sind. Ich war immer so, Gott, und ich muss eine tiefe Stimme und damit man mich ernst nimmt und auf dem Screen und so. Es ist so krass, gell? Das sind, also man denkt, das sind kleine Sachen, aber überleg mal, was da für ein Prozess dahinter steht.
Total, das habe ich aber auch gemacht, das weiß ich, weil mich haben meine Kollegen dann irgendwann ausgelacht, als die Hallen immer lauter wurden, ja, dann musst du ja irgendwann auch lauter sprechen. Und diese tiefe Stimme kannst du nur benutzen, wenn du ruhig sprichst. Wenn du aber lauter wirst, dann ging meine Stimme richtig hoch und die haben mich irgendwann angeguckt und haben nur noch gelacht, weil die so, Anne, was ist denn mit dir los? Also von daher, ja, man hat versucht, an allen Ecken und Kanten irgendwie zu arbeiten, dass die Femininität möglichst nicht zu sehen ist, ne?
Crazy! Aber wie schön, dass du das für dich als, ja, die Lösung oder den richtigen Weg dann doch gefunden hast. Und danke, dass du auch so geil offen hier die Folge eröffnest. Und pass auf, jetzt nehmen wir uns nochmal richtig Zeit und stellen dich hier richtig vor, damit alle ZuhörerInnen auch wissen, wer uns hier so schon einen coolen Start beschert hat. Herzlich willkommen und tausend Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Liebe Anne Panther.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Und wie sich das hier bei Team Lisa gehört, kann man ja fast sagen, darf ich dir zum Anfang jetzt nochmal den Ball zurückspielen und dich ganz frei vorstellen lassen. Ich sage immer, wie auf so einer Quartett- oder FIFA-Karte, kannst du uns gerne einfach mal ein paar Stichworte mitgeben, die du persönlich für deine Vorstellung als wichtig erachtest.
Ja, Anne Panther hast du ja schon gesagt. Ich war, glaube ich, eine der wenigen Spielerinnen in meiner Mannschaft damals, die unbedingt ihren Nachnamen immer auf dem Trikot haben wollte.
Ja.
Ich bin inzwischen 42 Jahre jung, also habe noch mein ganzes Leben vor mir. Bin seit 27 Jahren Schiedsrichterin. Ich habe das vorhin extra nochmal nachgeguckt.
Oh, wow.
Und hab 21 Jahre selbst gespielt. Von daher bin ich tatsächlich jetzt schon länger Schiedsrichterin, als ich mal Spielerin war. Und für mich ist Sport generell, muss ich tatsächlich sagen, und auch das Schiedsrichterdasein einfach eine Passion. Ja, also ohne kann ich mir mein Leben auch nicht vorstellen. Also ich habe viele Sportarten probiert. Ich bin auch so groß geworden. Meine Mutter hat gesagt, Anne, du kannst machen, was du willst, aber du machst immer eine Teamsportart. Das war ihr ganz wichtig. Mhm. Ich habe auch Tanzen versucht und alles, da bin ich kläglich gescheitert. Aber die Teamsportarten haben es mir dann tatsächlich angetan gehabt und dann bin ich über Handball, dann über Volleyball und dann zum Basketball letztendlich gekommen.
Und du hast erst Streetball selber gespielt, bist da sogar deutsche Meisterin geworden, voll cool. Also bist richtig von den Roots selber da reingegangen. Und wo hast du dann die Abzweigung genommen und bist Schiri geworden? Weil das ist zum Beispiel was, das ist mir selber als Hockeyspielerin nicht einmal in meinem Leben durch den Kopf gegangen. Es war immer richtig schlimm für die, also wir haben immer alles bis zum Ende ausgeknobelt, wer pfeifen musste. Wie bist du dahin gekommen? Wie ist das zu deiner Passion geworden?
Ja, eigentlich relativ simpel. Ich habe ja dann irgendwann halt auch wirklich im Verein gespielt und es gab, ich würde sagen, 80% der Spielerinnen in meinem Team waren schon Schiedsrichterinnen. Und da habe ich ein paar Mal zugeguckt und zu der Zeit haben wir wirklich geguckt, also wenn wir nicht auf dem Freiplatz waren, waren wir in irgendeiner Halle von morgens bis abends. Und wenn du nicht selbst gespielt hast, hast du halt den anderen zugeguckt, ne? Und ich wollte einfach so viel wie möglich auf dem Feld sein und habe die Mädels gesehen, wie die gepfiffen haben und gedacht, ach Mensch, wenn die das können, dann kannst du es auch versuchen, ne? Und habe dann eben mal am Wochenende so einen Lehrgang besucht, habe, glaube ich, auch auf der Fahrt dorthin erst irgendwie noch kurz vorher das Regelheft mir mal angeguckt und gelesen. Und dann habe ich meinen Schein gemacht und so habe ich dann angefangen, ne? Und das war echt sehr, sehr lustig. Ich habe tatsächlich auch letztes Wochenende meinen Schiedsrichterausbilder wieder getroffen, rein zufällig.
Herrlich.
Und ja, es ist tatsächlich am Anfang so gewesen, man hat das gar nicht so realisiert. Ja, man ist mal hingefahren, es war ein nettes Taschengeld und so. Wenn Spiele weiter weg waren, bin ich auch häufiger nicht hingefahren, weil ich dann einfach keine Lust hatte und habe gedacht, gut, der andere wird das oder die andere wird das auch alleine machen. Aber irgendwann war dann schon das Taschengeld auch wirklich ganz nett und man hat dann schon ein bisschen mehr gemacht und dann durfte ich nach Berlin, damals zu Jugend trainiert Olympia, hieß das, eine riesengroße Maßnahme, wo dann Schiedsrichter das erste Mal gesichtet wurden. Ich war damals aber schon 23 und ja, habe von vielen Sachen tatsächlich noch nie was gehört gehabt. Aber bin dahin und irgendwie haben die Leute tatsächlich Talent in mir gesehen und haben gesagt, wir wollen mal mit dir arbeiten. Und dann habe ich Bock gekriegt, weil ich tatsächlich, da bin ich Sportlerin, dann möchte ich auch immer gucken, wie weit geht's, ne? Was ist das Maximum, was du erreichen kannst? Das habe ich als Spielerin gemacht und das war natürlich dann auch als Schiedsrichterin so.
Ja, und du hast es jetzt weiter gepusht. Du bist eine von zwei. Du hast gerade gesagt, du hast mehrere Girls jetzt inzwischen bei dir. Also ich habe Danjana Ray noch gefunden in der BBL. Und
Und
das
letztes
war
Jahr,
als
nee,
Mann.
letztes Jahr ist Alexandra Pawlik noch aufgestiegen. Also wir sind tatsächlich
Schön.
jetzt zu dritt.
Die magische drei. Immerhin, ja krass, dass es auch nur drei sind, aber ja, wie schön. Und du bist die einzige Frau, die auch international pfeifen darf, in der Euroleague nämlich. Wie können wir uns das vorstellen, dass man sich von Jugendtrainier zu Olympia dann da ja auch durchsetzt? Weil, also, und das muss man ja auch irgendwie so sagen, weil so hast du ja die Folge auch eröffnet. Wenn man anders aussieht als alle anderen, dann kommen noch andere Faktoren dazu, Dinge, die einem durch den Kopf gehen, wenn man da ja so krass souverän Entscheidungen treffen muss und ja, es schaffen muss, dass man dir das abnimmt, was du da sagst.
Ja, ich würde sagen, ich konnte schon relativ früh meine Entscheidungen verkaufen oder die Spieler haben irgendwann aufgegeben, weil ich definitiv weiß, dass ich die ersten 8 Jahre meiner Schiedsrichterkarriere jeden Ausball in der zweiten Hälfte des Spiels falsch entschieden habe, weil ich das mit dem Seitenwechsel im Kopf überhaupt nicht hingekriegt habe. Die Spieler haben am Anfang immer noch diskutiert, irgendwann haben sie gesagt, ja komm, ist Anne, wissen wir ja, ne, gleicht sich irgendwann wieder aus.
Das ist auch geil.
Ich finde es auch heute noch echt witzig. Aber ich glaube tatsächlich nachher so, es war schon dieser Ehrgeiz irgendwie, ne, einfach zu gucken, was geht und sich selbst zu challengen. Und ich habe nie überhaupt daran gedacht, in die erste Bundesliga zu kommen in Deutschland. Ich habe nie irgendwie daran gedacht, eine FIBA-Lizenz, ja, das war ganz weit weg. Und geschweige denn irgendwie Euroleague. Natürlich, irgendwann kamen immer mal bestimmte Leute, wo es dann hieß, okay, hey, du hättest Potenzial für die Bundesliga, ne? Dann fängt man irgendwie an zu träumen. Dann kam mal die Anfrage, hast du Lust, eine internationale Lizenz zu machen? Dann habe ich gesagt, ja, ach du, ein, zwei Mal ins Ausland fahren, ist ja mal ganz nett, dann mache ich das mal.
Ein, zwei,
Und
haha. Ja.
dann war, weiß ich noch, als wir die Lizenz gemacht haben bei unserer Truppe, da mussten wir ein Interview geben, ne? Und dann war so, ja, was sind eure größten Ziele? Und alle neben mir drumherum immer, ja, Olympische Spiele und so. Und ich habe immer Vogel gezeigt, ich so, Leute, da kommen wir nicht hin, ja, das sind ganz andere Namen. Dann war das auch irgendwann und dann hieß es immer schon so ein bisschen munkelnd, ja, Euroleague. Und dann habe ich gesagt, Euroleague, das ist so weit weg. Ja, das ist für mich ein anderer Sport, weil das einfach noch mal viel schneller und athletischer war. Da habe ich gesagt, das werde ich nie schaffen. Und dann kam plötzlich der Anruf. Und ja, also es war immer, wo ich gesagt habe, das werde ich nicht schaffen, das werde ich nicht erreichen. Das ist dann irgendwann passiert, ohne dass ich das
Witzig.
jetzt wirklich auf meiner Bucketlist hatte, ne? Das will ich erreichen, sondern ich habe tatsächlich damals nach diesem Punkt, ne, wo ich mich da selbst definieren musste, auch für mich festgelegt, dass ich nicht so hohe Ziele setze, sondern einfach wirklich versuche, jedes Spiel bestmöglich zu machen und gucke, wie weit ich komme einfach, ne, mit der Leistung. Und von daher, ja, ist das gut gelaufen für mich und hat da einfach super gut funktioniert.
Es ist für dich ein Unterschied, ein BBL und ein Euroleague-Spiel zu pfeifen. Ich stelle mir das schon unterschiedlich vor, nämlich, weil wir sehen uns ja auch ab und zu bei den Euroleague-Spielen und für mich ist es auf jeden Fall was anderes, einen Euroleague-Coach oder einen Euroleague-Player am Mikrofon an der Seitenlinie zu haben, weil Mann, da geht's denen, also nicht allen, aber manchen gefühlt wirklich um ihre ganze Ehre und das spiegelt sich dann im Miteinander wieder, meiner Meinung nach.
Definitiv. Ich muss natürlich jetzt sagen, dass ich seit inzwischen 13 Jahren in der Bundesliga bin und gefühlt da ja wirklich jeden kenne.
Ja.
Natürlich ist das dann ein ganz anderes Miteinander und man sieht sich ja auch gefühlt irgendwie jedes zweite Wochenende wieder. Das ist ja in der Euroleague jetzt nicht so. Wir sind viel, viel mehr Schiedsrichter und natürlich bist du irgendwie jede Woche unterwegs, aber du bist ja nicht jede Woche bei den gleichen Vereinen. Und von daher, es ist natürlich auch so, dass in anderen Ländern ist Basketball die Sportart Nummer eins. Ja, das ist, was bei uns Fußball ist, ist dort eben Basketball. Und das merkt man an der Fankultur, wie der Sport dort gelebt wird. Und dieses ganze Miteinander, natürlich ist der Druck dann ein anderer oder ne, es geht um ganz andere Summen an Gelder auch. Das heißt, die Emotionen sind gegebenenfalls auch andere, ne, von Spielern und Trainern und so. Selbst das Pfeifen jetzt, außer dass wir vielleicht ein paar regeltechnische Unterschiede haben, ist für mich jetzt prinzipiell erstmal nicht anders, weil ich tatsächlich versuche, alles gleich zu handhaben. Das ist auch so, wenn ich auch in Deutschland in die Damenbundesliga gehe oder so, pfeife ich das auch nicht anders. Aber du bist halt mit anderen Situationen konfrontiert, ne? Der
Ja.
Basketball ist ein bisschen anders, die Kontakte sind anders, die da passieren. Und darauf musst du dich halt immer wieder einstellen. Und ja, würde sagen, da gibt es noch eher Situationen, die mich vielleicht mal überraschen
Spannend,
oder mich
ja.
anders challengen als vielleicht in meinem, wenn ich das so sagen kann, in meinem Wohnzimmer, ja, wo man sich ja wirklich schon sehr, sehr,
Ja.
sehr zu Hause fühlt.
Lass uns mal sprechen über diese Sachen, die dich überraschen oder challengen, weil ich finde das ganz spannend. Ich bin jemand, der ganz streng zu sich selber ist. Und wenn Fehler passieren, dann hasse ich es so krass. Ich hasse es einfach. Und das Ding ist ja, im Basketballspiel, du hast eine Sekunde, um dich zu entscheiden. Natürlich kannst du auch einfach schlecht stehen oder falsch gucken. Aber so aus meinen Schiri-Erfahrungen, ich habe trotzdem immer reingepfiffen und mit der Autorität in die Richtung gezeigt, die ich zeigen wollte. Was machst du mit Fehlern? Was geht in deinem Kopf vor? Wie handelst du das?
Ich glaube, da gibt es, also nicht, ich glaube, es gibt verschiedene Betrachtungsweisen dazu. Ich bin, glaube ich, auch einer der kritischsten Menschen, beziehungsweise ich würde sagen, generell Schiedsrichter auf Top-Leveln sind extrem selbstkritisch. Ne? Sonst kommst du da auch nicht hin. Und
Glaube ich.
nach einem Spiel können wir dir alle sofort sagen, was nicht gut war, aber uns hinzustellen und zu sagen, das und das war gut, das
Ja.
fällt uns super schwer. Ne? Also wir suchen immer nach der Nadel im Heuhaufen. Und wenn ich mir mein Spiel angucke, ja, toll, dann sehe ich vielleicht irgendwie 20 gute Entscheidungen. Aber wenn ich dann schon zwei finde, die nicht gut sind, dann ist schon vorbei, ja. Und wenn die
Ja,
zwei
same.
vielleicht noch im ersten Viertel sind, dann ist sowieso eine Katastrophe, weil wie kannst du so ein Spiel so starten, ne? Und vor allem auch, wenn es ja zum Ende des Spiels geht und du vielleicht sogar das Pech hast, dass du, und das habe ich ja auch schon erleben müssen, dass du vielleicht 39 Minuten richtig, richtig top warst, ja, und dann machst du einen Fehler, der das Spiel entscheidet oder noch viel schlimmer, wie in meinem Fall ja damals zu einem Wiederholungsspiel führt, das lässt dich nicht los, ja. Also da arbeitest du richtig dran. Du wächst natürlich mit der Zeit, mit diesen Sachen, weil du leider häufiger mal damit konfrontiert wirst in deinem Leben, das ist klar. Aber früher und auch jetzt sind solche Fehler, ja, die sind schlimm, so wie du sagst, ne? Man hasst sich selbst, man fragt sich, wieso, weshalb, warum und versucht das zu analysieren und alles. Aber ich bin inzwischen dazu übergegangen, ich denke auch einfach aufgrund der Erfahrung und der Vielzahl der Spiele, dass ich mir das auch zugestehe. Ja, also ich meine, wir sind Menschen und das ist total normal und auch okay, dass wir da Fehler machen. Ja, das heißt nicht, dass ich sage, ja, es ist alles fein, Fehlerbums und ich spiele dann
Egal, ja.
weiter. Nee, so ist es nicht. Ich analysiere das trotzdem und ich ärgere mich trotzdem. Aber ich weiß, dass ich das auch nicht ändern kann. Und als junger Schiedsrichter stehst du da und zerbrichst dir schon im Spiel den Kopf. Und wir wissen alle, was dann ist. Ne? Dann machst du dich ja fertig und dann bist du ja raus fürs Spiel. So, deshalb kannst du mal nur
Das
hoffen,
wäre
dass es
ich.
zum Ende das Spiel
Das
passiert.
wäre
Ja.
ich.
Ja, aber bei uns ist es ja auch so, dass wenn du zum Beispiel am Ende des Spiels einen Fehler machst, der entscheidend ist, dann wirst du sanktioniert, also dann wirst du gesperrt.
Das
Ne?
wusste ich nicht.
Genau, das passiert ja bei Spielern zum Beispiel nicht, wenn sie am Ende den Cut falsch laufen oder den letzten Wurf verwerfen, ne? Oder schlecht verteidigen, stehen ja trotzdem im nächsten Spiel wieder auf dem Feld. Das ist bei uns dann nicht so tatsächlich, sondern bei uns wird das analysiert und wenn dann festgestellt wird, dass das Spiel entscheidend ist, dann heißt es tatsächlich auch, dass wir gegebenenfalls eine Strafe, also Strafe, ne, dass man eine Sanktion bekommt, dass man eben ein Spiel weggenommen bekommt oder so und
Also
wir
mit
dann ein Wochenende Pause
Spielentzug.
haben. Genau.
Boah,
Eine
das ist ja aber
Spielsperre.
auch krass.
Ja,
Also,
das
weil ich habe
heißt,
mich auch
ja.
gefragt, wie wird man denn besser? Weil klar, du kannst gucken und dann sagen, ja, jetzt sehe ich, es war, keine Ahnung, für die andere Mannschaft. Aber das geht ja um Sekundenentscheidungen. Und es ist ja, es gibt ja nie dieselbe Situation einfach im Sport. Und deswegen kannst du ja nichts trainieren in dem Sinne. Und dann sagt dir, also, und du weißt im Zweifel, vielleicht nochmal für die, die nicht so regelmäßig BBL gucken, 2014 musste das Playoff-Spiel, das vierte zwischen Ludwigsburg und Bayern, wiederholt werden. Das hast du gerade gesagt, weil da eben dein Pfiff der falsche war am Ende. Und dann wirst du bestraft ja auch noch. Wie, also ich würde, glaube ich, in die Spirale der Hölle versinken und sagen, ja, okay, hier ist meine Pfeife, ich komme nie wieder zurück. Was sind da deine mentalen Tricks, dass du da nicht versumpfst?
Sowas passiert natürlich auch, ne? Also es ist bei mir damals auch passiert, zumal das ja auch gleichzeitig das Saisonaus dann war für mich. Also die Saison ist dann beendet und du steigst, also gehst mit sowas in die Pause rein, ne? Da arbeitest du
Das ist
natürlich
wirklich
noch
das
mehr.
Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
Ja, ist es auch für uns Schiedsrichter. Es ist, ja, wie gehst du damit um? Also im Spiel letztendlich, um das zu vermeiden, ne? Zum einen, klar, das, was ich gesagt habe, die Fehler zu akzeptieren, ist schon mal das A und O. Zu wissen, ja, okay, es ist jetzt so, aber du musst ja weiter funktionieren, ne? Je länger du über diesen einen Fehler nachdenkst, desto mehr Fehler machst du in der Folge, desto mehr Probleme kreierst du für dein Team. Mir hat zum einen das sehr geholfen und auch ganz, ganz wichtig ist, dass du dich nicht emotional in irgendwas involvieren lässt. Das ist natürlich jetzt die Krux, ne? Weil wir Schiedsrichter gelten ja immer als sehr arrogant, sehr distanziert, sehr kühl und so. Aber tatsächlich musst du emotional neutral sein, damit du gut entscheiden kannst, ne? Wenn du die ganze Zeit auf einer Seite angeschrien wirst, egal von wem, Spieler, Trainer oder so, dann kannst du nicht im Affekt plötzlich agieren und technische Fouls pfeifen oder sonstiges. Kannst du natürlich in bestimmten Situationen, aber dadurch wirst du das Feuer nicht löschen. Dann musst du dich natürlich fragen, gibt es einen Hintergrund dafür, ne? Wieso ist das so? Und du musst viele Sachen vorher spüren, antizipieren, du musst das lesen, du musst verstehen, wann muss ich proaktiv, wann kann ich mit Leuten noch reden, ne? Wann kann ich also proaktiv steuernd eingreifen, um die Emotionen vielleicht nicht überkochen zu lassen? Und wann kann ich nicht mit Leuten reden? Wann wird es zum Beispiel dazu führen, dass es erst recht eskaliert? Oder wann muss ich mich einfach mal hinstellen und kurz mal Blitzableiter sein für jemanden, damit er da seinen Druck rauslassen kann, damit wir wieder normal weitermachen können, ohne dass es nach außen sichtbar ist, dass da gerade, ne, vielleicht auch nicht so nette Sachen gesagt werden. Aber ich muss auch ein Gespür dafür haben, wann kann man mal einen Spaß reinbringen, wann kann man dieses Lächeln reinbringen, was die Zuschauer fast nie sehen.
Ja, die Zuschauer pübeln eh nur. Das ist auch
Ja,
noch
aber es
der
ist
nächste
tatsächlich so, ich
undankbare
sag,
Part.
ja, aber ich glaube tatsächlich dieses nicht emotional involviert sein, ne? Also du musst dich aus allem emotional raushalten, weil dann kannst du analytisch agieren quasi, ne? Und gemäß der Regeln einfach das abarbeiten, gucken, was passiert da, und dann kannst du neutral entscheiden. Kein Mensch von uns kann, wenn er irgendwie emotional in etwas involviert ist, eine gute objektive Entscheidung fällen. Sobald du irgendwie emotionalisiert bist, hast du ein Problem, neutral zu sein. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass du gegen eine Mannschaft bist, aber wenn du Streit im privaten Bereich hast mit jemandem, ja, und das eskaliert hoch, da kannst du keine Entscheidung fällen in dem Moment. Das geht
Nee,
gar
ich
nicht.
glaube,
Das
man
wird
kann auch das
nie.
ganze Gehirn gar nicht benutzen
Nee.
dann.
Genau, kannst du nicht. Und bei der Schnelligkeit, noch wo wir unterwegs sind, ne? Und was alles in Folge passiert an den Situationen, das hilft uns natürlich enorm im beruflichen Kontext und privat auch solche Sachen frühzeitig zu erkennen und auch Emotionen vielleicht zu steuern, ne, bei anderen Menschen oder zu erkennen, wann ist es besser, jetzt nicht zu reden und vielleicht mal aus dem Raum zu gehen oder zu sagen, geh du mal bitte lieber aus dem Raum. Was ja auch, ich würde mal sagen, nicht so typisch für uns Frauen ist, weil wir ja eher so sind, wir wollen reden, 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 reden und vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ja, das sind Sachen, die ich tatsächlich dann gelernt habe über das Pfeifen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, seine eigene Rolle zu verstehen. Ne? Alles, was dort passiert, passiert ja nicht gegen Anne Panther, sondern es passiert gegen mich, also gegen meine Person in der Rolle des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin. Ne? Und auch dieses früher, dieser dadurch kam ja dieses falsche Auftreten, auch dieser Gedankengang, oh Gott, wenn du jetzt einen Fehler machst, die springen ja nur auf dich, weil du eine Frau bist. Das ist völliger Humbug, totaler Quatsch.
Ja, ich ist ja über das die Jahre, Humbug?
Ja, ist es auch. Also ich habe über die Jahre ja jetzt auch viele junge Schiedsrichter kommen gesehen. Ich durfte sie begleiten. Und die werden ganz genauso attackiert, wie ich es früher wurde. Das hat nichts damit zu tun, ob da Mann oder Frau steht. Und ganz ehrlich, ich sage jetzt mal ein dummes Beispiel, wenn du irgendwo konzentriert gerade bist, ein Buch liest, ja, und dich rempelt einer richtig übel an, ja, dann drehst du dich auch um und möchtest entsprechend reagieren. Und da guckst du nicht erst, ist das jetzt ein Mann, eine Frau, ist das groß, klein, was weiß ich nicht, sondern du agierst im Affekt. Ja. Und so ist es auch im Spiel, wenn wir eine Entscheidung fällen, reagieren Spieler und Trainer emotional in dem Moment im Affekt und gucken nicht, ist der, genau. Mhm. Und das muss man so ein bisschen verstehen und dadurch kommt dann auch dieses Entemotionalisieren, damit wir bestmöglich entscheiden können. Ne? Und für den Zuschauer, wie gesagt, ist es ja immer nicht so greifbar. Ich habe es neulich gerade wieder gehört, habe ich einen Lehrgang gehalten, da sagte dann einer zu mir, Mensch Anne, du kannst ja richtig lachen. Das ist ja voll lustig. Und ich so, hä, wie meinst du das denn? Ja, im Fernsehen sehe ich immer nur, du guckst so böse. Ja. Dann sage ich, ja, wann ist denn im Fernsehen die Kamera auf uns? In den größten Stresssituationen.
Ist und wahrscheinlich auch eh nicht der Moment zum...
Nee, du, es gibt so viel doch. Es gibt so viele Situationen, wer in der Halle ist und mal drauf achtet, wie oft wir mit Trainern oder Spielern wirklich auch lockere Konversationen haben, Späße machen und so weiter. Ne? Das ist total normal, aber das ist ja nicht der Moment, wo jetzt dann eine Kamera auf uns ist und darum geht es auch nicht. Das Spiel ist im Vordergrund, sondern wann ist sie auf uns, wenn wir zum IRS gehen? Da heißt, da ist schon Stress, ne? Weil wir da eben was nachgucken müssen, wenn große Diskussionen sind, wenn es Emotionen gibt, dann ist der Fokus auf uns, ne? Und da können wir uns ja nicht hinstellen und nett in die Kamera winken. Das ist ja völlig daneben.
Mach doch mal.
Ich glaube, das war doch mein letztes Spiel.
Ja, vielleicht.
Ja.
Macht Sinn. Anne, ich hake nochmal nach, weil die Entemotionalisierung mich doch sehr interessiert. Wie hast du dir das beigebracht? Hast du ein Keyword, das du dir sagst, wenn du merkst, wow, jetzt komme ich hier gerade in die falsche Richtung oder in die falsche Ebene? Oder bereitest du dich vor? Oder was ist der geheime Schlüssel?
Also das ist tatsächlich Erfahrung, ne? Dass du selbst mit dir umgehst und einfach in dich reinhörst. Also ich habe kein Keyword oder so. Ich merke aber, wenn Emotionen in mir hochkommen. Ne? Ich frage mich immer ganz kurz, okay, was ist jetzt hier gerade los? Und wenn ich merke, irgendwas passiert, dann atme ich erstmal einmal kurz tief durch.
Okay. So,
das ist ja auch, ne? Das bringt dich ja erstmal ein bisschen runter, dass du nicht sofort irgendwie reagierst. Und wenn ich... Dann höre ich halt in mich rein und wenn ich dann merke, okay, nee, jetzt spielen hier gerade Emotionen mit, dann gehe ich aus der Situation raus, ne, oder versuche es anders zu lösen. Ich habe auch da Trigger, sag ich mal, die ich mit meinem Team dann vorher bespreche, wo ich sage, hey, wenn einer merkt, dass er emotional involviert ist, dann geht er sofort weg aus der Situation und jemand anderes übernimmt. Deshalb sind wir ja auch zu dritt und deshalb bewegen wir uns ja ständig so, dass wir überall woanders stehen, damit eben der die Entscheidung gefällt hat, nicht gerade zum Beispiel vor dem Trainer steht, ne? Weil das ist ja das Konfliktpotenzial, sondern es ist jemand, der steht davor, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Ne? Das ist ja alles, hat alles auch Sinn und Zweck an der Sache. Das kriegt natürlich ein Außenstehender gar nicht mit. Aber du lernst halt natürlich mit der Zeit über die Anzahl der Spiele, über deine Rolle, die du auch auf dem Feld hast, in deinem Team, die Verantwortung zu lesen, zu übernehmen und vor allem in dich selbst reinzuhören. Vor allem nach Fehleranalysen. Weil die meisten Fehler machen wir einfach aufgrund von falscher Positionierung von uns auf dem Feld, klar. Aber auch, weil wir irgendwie emotional drin sind, Sachen hervorahnen oder ne, irgendwas interpretieren, was da
Ja.
passieren. Und das sind ja alles Sachen, das ist nicht neutral, hundertprozentig. Und da machen wir in solchen Situationen die meisten Fehler. Und so wie ich ja gesagt habe, ich bin da schon auch sehr streng mit mir selbst und gehe da auch immer sehr deutlich in die Analyse. Und bin auch angewiesen auf Feedback von anderen, ganz klar, von meinen Kollegen, von Spielbeteiligten, von Trainern, ne? Und da höre ich schon ziemlich genau zu und versuche das dann mit ein bisschen Abstand bei auch zu analysieren. Also ich habe gemerkt, es macht keinen Sinn, das sofort zum Beispiel nach dem Spiel, wenn du jung bist, setzt du dich immer direkt hin, willst das alles angucken. Aber du guckst es
Ah
natürlich
ja.
nicht unter dem Aspekt an, was hast du falsch gemacht, sondern finde ich ein Videobild, was beweist, dass ich recht habe. Ne? Und das ist ja schon der falsche Ansatz. So, das heißt, ich gucke wirklich, dass ich erstmal die ganze Sache ein bisschen abkühlen lasse und dann merke ich auch, dass meine eigene Bewertung dieser ganzen Situation schon ganz anders ist. Ne? Das habe ich auch im privaten Kontext oder im beruflichen Kontext, wenn ich merke, oh Gott, mich wühlt was total auf und ich verliere mich total in den Gedanken drin, dann ist es ja nicht so, dass man da rational ist, sondern dass man sich ja immer weiter darin in so einen Strudel reinbegibt. Ne? Und es wird ja eher immer schlimmer. Und wenn ich das merke, dann ist so, okay. Ich lasse es jetzt und schlafe eine Nacht drüber und dann merke ich am nächsten Tag, ist das alles nicht mal mehr halb so wichtig.
Ja,
Ne?
die Welt dreht
Und
sich weiter.
ja, total.
Ja.
Und auch die Fragestellung natürlich, ne, wie wir fanden das immer witzig, wo uns das gesagt wurde, wer hat so das Problem, ne? Und wie viele Gedanken machen sich andere Personen über die Probleme, die ich hier gerade hervorbeschwöre, ne?
Ja.
Und die denken gar nicht darüber nach, wahrscheinlich. So, und all das sind so Sachen, wo ich gelernt habe, auch zu verstehen, dass wenn, dann meistens Emotionen ja dazu führen, dass du irgendwie so in so einen Strudel kommst. Und wenn ich das merke, nehme ich mich da raus, schalte einen Gang zurück und lass das erstmal ein bisschen abkühlen und dann geht's wieder weiter. Ist auf dem Feld etwas schwieriger,
Ja,
weil wir
klar.
da sehr schnell agieren müssen. Aber da wirst du ja umso sensibler einfach drauf. Und wenn ich merke, dass, keine Ahnung, bei einem Trainer die Emotionen hochgehen, ne, es gibt sehr frühe Trigger, wo du das siehst. Also witzig war, keine Ahnung, wenn du jetzt unseren Nationaltrainer nimmst, da wusstest du früher ganz genau, wenn der seine Brille abgenommen hat und in sein
Ah,
Jackett gesteckt hat, dann wusstest du schon,
Denkschluss.
oh, genau, jetzt wird's kritisch, ne?
Das ist
Bald
ja
gibt's das technische Foul.
witzig.
Und es gibt so ein paar Trigger, da siehst du das bei den Leuten schon, ne? Oder die sind sehr hilfesuchend, wollen kommunizieren, dann merkst du, okay, jetzt musst du dahin, damit die Energie raus kann, damit wieder da was Positives kommt, ne? Und all das lernst du zu lesen und das hilft dir ja auch selbst so ein bisschen Sachen zu verstehen und da entspannter zu sein.
Witzig. Hey, und mir schwirrt auch, seit wir angefangen haben, hier zu reden, noch eins im Kopf rum. Und jetzt habe ich hier, während du geredet hast, schon die nächste oder die erste Kategorie gezogen, die du ja eigentlich selber randomly ziehen darfst. Aber ich würde jetzt an dieser Stelle so gerne den Head Coach einwerfen, weil du hast von einem Mentor am Anfang der Folge gesprochen, der vielleicht ja auch noch jetzt in diesen Themen oder Situationen, über die wir gerade gesprochen haben, dir zur Seite steht und stand und der dir diesen coolen Impuls gegeben hat, deine most important lesson zu checken. Wer oder was ist für dich ein Head Coach auf deiner spannenden Reise als Lady Ref?
Es waren tatsächlich schon ein paar mehr Leute, aber einen essentiellen Teil daran oder einen wesentlichen Teil hatte Uli Sleeth, heißt der. Ne? Das war ein Kommissar, lange in der Bundesliga, war lange Schiedsrichtercoach bei uns in der Bundesliga, in der Euroleague, in der FIBA, überall und natürlich sehr erfahren und war aber auch dafür bekannt, sehr hart und sehr ehrlich zu sein. Und das war das, was ich damals brauchte. Ne? Also jeder ist natürlich unterschiedlich und ich musste auch lernen, dass vielleicht andere Leute mit so einer Ehrlichkeit nicht jederzeit umgehen können. Ich fand das gut, ich fand das wichtig und das ist auch etwas, ich arbeite heute noch viel mit jungen Schiedsrichtern und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Credo von Anfang an, ehrlich mit den jungen Menschen umzugehen, wenn ich ihnen Feedback gebe oder auch auf Arbeit, wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich ehrliches Feedback gebe, wenn ich danach gefragt werde. Es ist natürlich immer die Art und Weise, wie man es formuliert, ne? Und man kann es immer ein bisschen härter formulieren und etwas weicher. Nichtsdestotrotz sollte die Message am Ende des Tages klar sein und nicht verklausuliert. Ich weiß es einfach aus meiner Erfahrung damals, weil es so klar, wie es dann irgendwann mal formuliert wurde, habe ich es nie gehört. Aber ich habe es im Nachhinein ganz, ganz viele Jahre tatsächlich von Kollegen dann gehört, die dann meinten, Anne, ach, es gab echt Jahre, da war das echt nicht schön, mit dir zu arbeiten und es war total anstrengend und jetzt macht das aber echt Spaß. Dann habe ich gedacht, ich so, ja, sag's mir doch einfach früher.
Ja,
Das wäre so toll gewesen.
schwierig. Also das war
Aber
dann, sie fanden dich zu hart oder zu, du hast,
ja.
glaube ich, buschikos vorhin gesagt, das ist ja wild.
Ja. Aber es hat halt keiner so angesprochen, ne? Es war halt eher so, ja, wir stellen sie ruhig, dann gibt's keine Diskussion. Natürlich auch war ich damals hart, ne? Ich habe Sachen da auch überhaupt gar nicht zugelassen oder ich war dafür auch nicht aufnahmebereit, glaube ich. Deshalb war das wichtig, dass auch dieser tiefe Fall für mich, glaube ich, kam. Und umso sensibler wirst du. Und ich bitte auch heute immer noch ganz, ganz viel Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ob es auf dem Feld ist, junge Schiedsrichter, die neu dazukommen oder auch erfahrene Schiedsrichter, frage ich regelmäßig bei bestimmten Sachen, ob das so okay war oder ob sie Tipps für mich haben oder ob ich ihnen irgendwie helfen kann, ob ich etwas anders machen kann, um sie besser abzuholen oder mitzunehmen, weil ich einfach glaube, dass bestimmte Sachen kann man nicht selbst reflektieren. Da ist man angewiesen auf das
Spannend,
Feedback von anderen.
spannend.
Ja, und wir scheuen uns meistens nur davor, negatives Feedback zu geben, weil wir irgendwie Angst haben. Aber ich sehe tatsächlich so in, ob man das jetzt negativ nennt, ob man das Kritik nennt, völlig egal. Ich sehe in den Punkten eigentlich die größten Entwicklungspotenziale und Chancen, ne? Also woraus lernen wir am meisten? Aus Fehlern. Nicht, es ist toll zu wissen, was wir gut gemacht haben, weil das müssen wir weitermachen und auch verbessern. Aber woraus lernen wir eben? Das sind die Fehler. Und Fehler können teilweise richtig, richtig wehtun, vor allem einem selbst. Und da aber reinzugehen und auch anderen gegebenenfalls zu sagen, ey, du hast dies und das gemacht und das hat bei mir dafür gesorgt, ne, dass ich mich nicht wohlfühle in der Situation oder so. Das ist super wichtig und das hilft den Menschen total. Und leider scheuen wir uns davor immer noch, das zu machen. Und das erlebe ich in jeglicher Bandbreite, wo ich unterwegs bin, ob das eben als Speakerin ist, ob das im Job ist bei mir, ob das, wie gesagt, als Schiedsrichterin ist in der Ausbildung mit jungen Schiedsrichtern oder so. Deshalb ist das für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Was kann man nicht selbst reflektieren?
Letztendlich, wie dein Verhalten wirkt auf die anderen Menschen, ne? Du kannst sehr, sehr selbstsicher sein in dem, was du regelmäßig machst und auch die Meinung, die du zum Beispiel vertrittst oder so, ne? Das ist ja total klar, dass wir für unsere Meinung einstehen. Aber wie wir das vielleicht machen, auch in einer Diskussion, nehmen wir ja nicht wahr, ob das gegebenenfalls in einer Art und Weise ist, die für jemand anderen eher unterdrückend ist, vielleicht eher kontraproduktiv für das Gespräch, ne? Dass andere irgendwann resignieren und sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr zu diskutieren.
Ja, spannend.
Und so weiter und so fort. Und da finde ich es schon wichtig, immer wieder in einem Austausch zu sein. Ich schule viel, und ich merke, dass ich aber jedes Jahr meine Art und Weise anpasse, ne? Weil ich ganz, ganz viel aus kleinen Feedbacks mitnehme, was vielleicht nicht gut war, was aber besonders gut gefallen hat und so. Und genau diese Sachen versuche ich immer weiter zu justieren, weil ich eben auch ganz klar sage, ne, wenn wir zufrieden sind und uns zurücklehnen, dann heißt es Stillstand, dann kommen wir nicht weiter. Und du kannst, weiß ich nicht, heute an der Spitze sein und dich darauf ausruhen. Das bist du nicht mehr lange, dann werden dich alle anderen rechts und links überholen. So, deshalb versuche ich schon, weil ich einfach auch gucke, ich möchte es besser machen, immer wieder. Und ob das die Kommunikation ist mit anderen, ob das ist, wenn ich auf dem Feld ein Team führen muss oder so, ne, oder in einer stressigen Situation interagieren muss, auf dem Feld jetzt auch oder auch im beruflichen Kontext, wo es sehr emotional wird, finde ich, also mache ich es auch immer, dass ich im Nachhinein irgendwann, da wo ich es kann, auch nochmal hingehe und sage, ne, was war jetzt gut? Was hat dir geholfen und was hat vielleicht eher dafür gesorgt, dass du noch emotionaler geworden bist oder so, ne? Aber eben auch dann erst mit einem Abstand.
Hey, und vielleicht gehe ich jetzt auch noch mal einen Schritt zurück, wenn das die Zuhörer oder dich nervt, entschuldige ich mich, aber ich bin auch immer noch mal bei dem, dass du da reingegangen bist und dachtest, du musst hart sein, du musst buschikos sein, du musst dich irgendwie benehmen, was nicht deiner Natur entsprach, damit du dich akzeptiert fühlst. Und wie gesagt, ich meinte auch ganz am Anfang, das mit der Stimme, das ist ja genau das Gleiche. Und deswegen glaube ich, dass das ganz vielen anderen Girls bestimmt auch in welchem Umfeld auch immer so geht. Was wär dein Tipp für eine junge Frau, die jetzt gerade merkt, fuck, ich mach das auch. in egal welcher Ausführung, ja, oder ich mache meine Haare oder ich schneide meine Haare ab oder zieh mir weite Klamotten an, damit ich irgendwie nicht auffalle. Was wäre dein Tipp da? Weil das geht mir voll nah. Ich finde das richtig crazy.
Ich finde es ganz, ganz wichtig, erstmal für sich zu definieren, wie will ich denn wahrgenommen werden? Ne? Also es gibt ja schon welche, die sagen, ey, das ist aber genau der Stil und das will ich so. Für mich war
Ja.
eher so, für mich war eher so, nee, ich möchte schon auch als Mensch wahrgenommen werden, ich möchte als Anne gesehen werden. Dann war für mich die nächste Frage, ja, wer kennt mich denn überhaupt als Anne? Wer sieht mich denn wirklich so? Ne? Wem gebe ich die Chance dazu? Und und das mache ich heute noch, ich finde es super wichtig, sich Vertrauenspersonen zu suchen, auch nicht nur eine, und sich da halt regelmäßig Feedback abzuholen. Und vor allem gerade auch,
Feedback.
und das fällt vielen ganz schwer, bei fremden Personen, die einen vielleicht das erste Mal erleben in irgendeiner Situation, weil die sind viel, viel unvoreingenommener und sind auch vielleicht nicht so gehemmt, direkt so ein Feedback zu geben, als Leute, die auf einer persönlichen, emotionalen Ebene mit einem sind. Ne? Die sind aus der Erfahrung heraus in der Regel eher gehemmter. Aber wenn man jetzt im beruflichen Kontext unterwegs ist oder im sportlichen Kontext und auch in diesen Strudel reingekommen ist, da können einem überwiegend erstmal nur andere Leute helfen. Ne? Die immer, mein Mentor hat immer gesagt, ich ziehe dir die Ohrläppchen lang, ne? Wenn du wieder so ein bisschen abdrehst und hebe immer wieder den mahnenden Finger und dann merkt man das auch, wenn man immer wieder drauf gestoßen wird und hey, Anne, hier, ne, das war nicht gut, deine Körpersprache, dein Ausdruck, was du da auch immer gemacht hast und immer wieder auf so Kleinigkeiten hingewiesen wird, das dauert ja keine 10 Jahre und man merkt es dann selbst. Aber wenn man einmal in so einem Strudel drin ist, und ich habe das auch jetzt manchmal noch, ne, wenn man plötzlich so, ach ja, es läuft ja alles, es ist alles gut und so, dann kriegst du plötzlich so eine Selbstsicherheit, die vielleicht auch mal in eine andere Richtung gehen kann. Und deshalb bin ich jetzt auch immer aktiv dabei und gucke, dass ich mir immer wieder Feedback einhole von Leuten, um einfach zu gucken, okay, bewege ich mich in eine falsche Richtung, ne? Oder geht es in die richtige Richtung, um gar nicht erst noch mal so auf die komplett falsche Seite zu kommen, sondern frühzeitig wieder den Abzweig zu finden.
Und dann immer wieder mit sich selbst, mit dem Inneren abgleichen. Ja, das ist crazy.
Total, total. Auf jeden Fall auch die Eigendefinition halt,
Ja,
ne?
voll. Und ich habe hier schon die beiden Bubbles hochgehalten. Jetzt lasse ich dich natürlich gerne für die nächste Kategorie wählen. Wie machen wir weiter?
Ich bin Linkshänderin, also nehme ich deine linke Hand.
Und in meiner linken Hand haben wir das Shootout. Eine kleine Schnellfragenrunde hat sich mit der Zeit zu einer ausufernden Fragerunde entwickelt. Aber wir machen es jetzt einfach und das, was rauskommt, so ja, ausführlich oder kurz, wie du Bock hast, antwortest du. Erste Frage ist: Ist das Schiedsrichter-Dasein ein Team oder eher eine Einzelaktivität?
Sowohl als auch. Also wir sind tatsächlich hingegen andere Sportarten ja immer neu zusammengewürfelt. Und zum einen kämpfen wir natürlich dafür, am Ende der Saison beim letzten Spiel auf dem Feld zu stehen. Das möchte jeder von uns, das ist das große Ziel. Und da wir eben nicht fest zusammen in Teams sind, kämpft natürlich jeder für sich. Aber das kannst du nur mit deinem jeweiligen Team schaffen. Und deshalb musst du für das Spiel, also unser Ziel ist immer, das beste Team auf dem Feld zu sein. Ja, und
Schön
deshalb,
gesagt.
es treffen Egos aufeinander, es sind alles super gute Leute, super gute Schiedsrichter, du musst dich in unterschiedlichen Rollen jeweils reinbegeben und dann das Bestmögliche tun für dein Team. Und ich habe vor 2 Jahren, hatte ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Input von einem Kollegen aus dem Ausland, der sagte, er ist nur erfolgreich als Führungsschiedsrichter, wenn die anderen beiden Schiedsrichter an dem Tag ein positives Feedback bekommen. Wenn nur einer ein negatives
Wow.
Feedback bekommt, dann hat er sie nicht besser gemacht und dann hat er schlecht agiert. Und das fand ich so inspirierend und versuche das tatsächlich auch, dass ich sage, mein Ziel ist es schon zu gucken, wie kann ich, wenn ich in der Führungsrolle bin, mein Team also besser machen. Und wenn ich nicht in der Führungsrolle bin, was kann ich dazu beitragen, dass das Team bestmöglich agieren kann, ne? Und deshalb ist es sowohl als auch Einzelsportler in dem Sinne, aber auch Teamsportler.
Sweet. Wie werdet ihr zusammengewürfelt? Bist du mal Führungsschiedsrichter? Bist du mal, weiß ich nicht, begleitender Schiedsrichter? Ist das eine bestimmte Anzahl von Spielen über die Saison so oder wird das je nach Spiel wieder neu ausgewertet?
Letztendlich wird es schon je nach Spiel neu ausgewertet, aber du entwickelst dich ja über die Zeit und ich würde schon sagen, jeder hat irgendwo Stärken. In einer normalen BBL-Saison bin ich schon zum überwiegenden Teil als erste Schiedsrichterin eingeteilt. International bin ich häufig eher zweite oder dritte. Und das ist aber tatsächlich, wenn du eine schlechte Saison hast, dann kann es, also wenn ich eine schlechte Saison habe, kann es auch sein, dass ich in Deutschland dann zweite bin oder dritte bin und jemand anderes erstmal so ein bisschen die Leaderrolle übernehmen soll, weil der es dann auch besser kann oder in der Entwicklung ist und ich vielleicht eine Unterstützung brauche. In den Playoffs ist es meistens bei uns so, dass da wird unser Kader ja von 31, 32 reduziert auf 16, ne, die besten 16. Und das ist dann ganz oft schon, dass es in der Summe eher die Führungsschiedsrichter dann sind. Das sind dann mehr die Erfahreneren. Und da kann es dann sein, dass du in deinen Rollen auch nochmal anders rotierst, ne? Also es ist nicht so, wenn du in die Saison startest und da bist du vielleicht immer dritter Schiedsrichter gewesen, dass du das für immer bist, sondern wenn du dich weiterentwickelst, kannst du innerhalb der Saison steigen. Das ist ja je nachdem. Das entscheiden andere. Das ist auch gut so. Und wir tun halt unser Bestmögliches, um da unsere Rollen bestmöglich auszufüllen.
Als Führungsschiedsrichter, was übernimmst du da? Du sagst dann auch so, hey, komm, konzentrier dich jetzt. Die letzten drei Pfiffe waren Quatsch oder was fällt in die Führungsrolle mit rein, alles?
Ja, sowohl als auch. Also das Recht, sowas zu sagen, die letzten drei Pfiffe waren schlecht, ne? Das hat jeder bei uns im Team. Der erste Schiedsrichter übernimmt so ein bisschen zum einen die Koordination vor dem Spiel, ne? Die Einladung, wann wir uns treffen und so weiter, die Moderation unserer Vorbesprechung, ne? Also das Ganze ein bisschen zu steuern. Auch Ziele herauszuarbeiten für das Team zusammen. Und auf dem Feld ist es natürlich der Schiedsrichter, der den Ball hochschmeißt am Anfang. Und in Situationen, wo es dann unklar ist, ne, und eine Lösung herbeigeführt werden muss, gegebenenfalls nach Regeln das letzte Wort hat. Ne? Also wenn wir zum IRS gehen und das ist nicht klar, dann kann der, also dann muss der erste Schiedsrichter nach Regelbuch quasi die finale Entscheidung fällen. In der Regel ist es der erfahrenste Schiedsrichter auf dem Feld sicherlich, ne, der irgendwie, weiß ich nicht, meistens ja auch international oder die meisten Spiele hat oder so, Führungserfahrung schon hat. Und der ist dann dafür da, einfach das Team bestmöglich für das Spiel einzustimmen und durch das Spiel durchzubringen. Ne? Heißt aber nicht, dass er, ich kann genauso gut einen super schlechten Tag haben und meine beiden Kollegen
Ja,
müssen für
klar.
mich übernehmen.
Ja, spannende Dynamik. Eben mit diesem, wir sind ein Team, aber wir wollen auch brillieren und herausstechen. Ja, interesting. Das war die erste Frage. Deswegen haben wir schon direkt richtig schnell beantwortet. Die zweite ist, hast du eine Lieblingsarena?
Es gibt Arenen, wo die Stimmung natürlich super toll ist. Es gibt Arenen, wo die Stimmung sehr aggressiv ist oder so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, also darf ich auch gar nicht sagen. Selbst wenn das ist, ich liebe tatsächlich, sagen wir es so, ich liebe Arenen, wo Stimmung ist. Also ich mag keine, wo man irgendwie da sitzt und wie so ein Nachmittagskaffee so klatscht, sondern tatsächlich, wenn richtig Stimmung ist und die Fans mitgehen und mitfiebern, das ist auch bei uns Schiedsrichtern löst das was aus, ne? Das ist auch nochmal Adrenalin. Hey, du weißt jetzt hier, ne? Und du musst das gut machen und die Entscheidungen zählen und so. Von daher kann ich sagen, dass eigentlich laute Arenen generell mag ich total. Und die haben alle so ihren eigenen Charme. In jedem Land, auch in Deutschland. Und ich mag eher Arenen, die so sind wie ein Kessel, wo alles sehr eng ist, ne, und sehr dicht dran, als jetzt zum Beispiel welche, wo es sehr weit weg ist. Da, das entzerrt das Ganze und nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Druck und die Dynamik.
So witzig, als du gerade meintest, darf ich auch gar nicht sagen, musste ich auch dran denken. Wir haben uns ja beim OMR-Festival getroffen und da meinte ich auch so, ah ja, geil, und wo fährst du als nächstes? Und du so, ja, darf ich nicht sagen. Und ich sag so, ja, ach so. Aber wenn man sich dann noch mal kurz einen Gedanken darüber macht, dann macht das auch Sinn, dass ihr das ja kurz vorher, glaube ich, auch erst gesagt bekommt und dann natürlich nicht öffentlich sagen sollt, damit ihr schön sicher auch da hingehen könnt und unbeeinflusst von verrückten Fans.
Also wir wissen schon sehr weit im Vorlauf, muss man sagen.
Doch.
Ne? Also genau, in der normalen Saison wissen wir es 4 Wochen vorher. Sowohl national als auch international. In den Playoffs wird es dann von Spiel zu Spiel angesetzt, einfach weil dann auch die Leistung extrem hoch bewertet wird. Ne? Bist du gut, bist du schlecht? Je nachdem, kriegst du mehr oder nicht. Und ja, es geht letztendlich darum, es gab ja in der Vergangenheit Skandale um Bestechungsversuche bei Schiedsrichtern oder so. Und ich glaube, da ist keine Sportart irgendwie vorgefeit.
Ja.
Und einfach um hier Möglichkeiten rauszunehmen, um Druck rauszunehmen, hat man das so gemacht. Und die Teams wissen es tatsächlich erst, also in Deutschland, wenn wir die Halle betreten. Und vorher wissen die es nicht. Ne? Also kann sein, dass ich, keine Ahnung, ich bin diese Woche in Rostock und weiß, in 2 Wochen bin ich wieder in Rostock. Ja, das weiß ich, aber die wissen das nicht. Und
ja.
das ist auch gut so.
Wie viele Spiele pro Saison machst du im Schnitt?
In Deutschland im Schnitt zwischen 45 und 50, international so im Schnitt 25 bis 30.
Das ist echt so viel. Und du arbeitest ja noch nebenbei. Das ist ja quasi nur dein zweites Standbein. Ist schon crazy. Du musst auch sehr gut organisiert sein, auf jeden Fall.
Ja, ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, wenn es dann doch mal heißt, so, ne, wenn die Spieler gefeiert werden, oh, das ist heute sein 300. Spiel oder es ist sein 100. Spiel. Und das ist was Besonderes als Spieler oder Spielerin. Aber wir Schiedsrichter müssen da immer schon so ein bisschen schmunzeln. Bei uns steht dann manchmal so aus Spaß in den Einladungen so, heute treffen 1500 Spieler Erfahrung aufeinander. Ne? In keiner Konstellation auf dem Feld wird das eine Mannschaft hinkriegen. Von daher, das ist schon Wahnsinn. Oder auch, ich kann mich erinnern an Spiele, wo es dann hieß, oh Gott, der Spieler spielt jetzt schon sein 76. Spiel. Und ich dachte, ja.
Ich auch.
Ich auch.
Ja.
Und der Spieler stand nicht 76 Spiele auf dem Feld. Also von daher, es ist schon eine sehr hohe Taktung, ja, und du musst sehr gut organisiert sein. Aber deshalb sage ich ja, es ist halt eine Passion, es ist eine Leidenschaft. Und ich glaube, wenn es das nicht wäre, dann würde das auch nicht funktionieren.
Was ist dein most memorable game? Also im Nachhinein darf man es schon sagen, oder?
Absolut, absolut. Du, da gibt es aber tatsächlich so viele. Also so wie ich es gesagt habe, ne, ich werde natürlich nicht mein erstes Finale vergessen. Das weiß ich einfach, weil es hoch emotional war. Ich werde dieses Spiel nicht vergessen, was zum Wiederholungsspiel geführt hat. Ja, witzigerweise war es dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum.
Ah,
ich
ja,
war ja beim ersten Spiel in München gegen Ludwigsburg im Viertelfinale,
True.
Wo das ja gefeiert wurde. Ja, aber du, es sind immer so Momente, würde ich sagen.
Mhm.
Letztes Jahr fand ich super emotional auch das 4. Finale in Ulm, wo, weißt du, die ganze Halle ist still, die Halle ist dunkel und alle warten auf die Nationalhymne und dann kommt so ein Kinderchor aufs Feld, 50 Kinder, die anfangen zu singen und wir standen da so alle, wow, voll die Gänsehaut und dann auf einmal fängt die ganze Halle an zu singen. Und das ist so unbeschreiblich, weißt du? Und das sind so Sachen, die bleiben drin, international. Auch ganz, ganz viele Spiele. Deshalb gibt es nicht immer so das eine. Es gibt immer so Momente, die ich rausziehe aus bestimmten Spielen.
Wo finden da die Olympischen Spiele ihren Platz? 2016 warst du mit in Rio?
Die sind auch ganz weit oben, ne? Die sind jetzt natürlich auch schon wieder weiter weg. Aber ich kann mich auch da noch... Ich kann mich an so viel da erinnern, aber ich weiß auch noch das Gefühl, dass ich da in der Halle saß vor meinem ersten Spiel. Ich habe mir das Spiel davor angeguckt, weil ich einfach diese Atmosphäre natürlich auch haben wollte. Und dann auch dachte, ey, Wahnsinn, du stehst da irgendwie gleich auf dem Feld. Und das ist so surreal, das ist so unbegreiflich. Und das Witzige war, das war damals tatsächlich auch, ich glaube, Kanada, das erste Spiel. Und da war unsere jetzige Nationaltrainerin, war Trainerin. Ne? Und die kam an und, ey, Anna, und erzählte. Und ich gucke sie an, ich so... kennen wir uns? Und ich war da so überrascht, ne, weil die waren alle super vorbereitet und ich war einfach nur so geflasht von allem. Aber es hat super Spaß gemacht und ich kann mich da gar nicht an jedes Spiel erinnern, aber natürlich auch ein besonderes war dann das Herrenspiel mit einem deutschen Kollegen und so. Das sind Momente, die bleiben fürs Leben und die kann mir auch keiner nehmen.
Die Spiele dieses Jahr spielen für dich jetzt keine Rolle, oder? Ich konnte das nicht so gut ergoogeln.
Nee, tatsächlich nicht. Es gibt ja immer noch diesen Disput zwischen der Euroleague und der FIBA, weshalb wir Euroleague-Schiedsrichter, die eine FIBA-Lizenz haben, nicht zum Einsatz kommen, also nicht angesetzt werden. Und solange das ist, wird es auch so sein. Dann haben
Verstehe.
wir einen freien Sommer. Ist auch nicht schlecht nach einer langen Saison.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Das muss man sagen. Aber ja, aus sportlicher Sicht ist es natürlich immer schon schade. Man möchte irgendwie die besten Spieler, möchten wir alle dabei sein.
Ja.
Aber ich gönne es auch jedem anderen, weil jeder hat sich das hart erarbeitet.
Hast du eine Game Day Routine?
Auf jeden Fall. Hat jeder von uns, glaube ich, ab einem gewissen Level brauchst du das. Ich justiere sie jedes Jahr nach. Das kann ich sagen, weil ich immer gucke, dein Körper verändert sich, deine, ne, mentale Verfassung, je nachdem. Aber ich gucke schon, dass ich sag jetzt mal, wenn ich in Deutschland bin, dass ich, außer es ist eine Stunde Fahrt, überall vorher so früh da bin, dass ich noch mindestens 2 Stunden oder so in Ruhe im Hotel sein kann, dass ich einfach nochmal runterfahren kann, entschleunigen kann vom Tag. Ich liebe es total auch, wenn man schon einen Tag vorher anreist und mit den Kollegen irgendwie Frühstück essen kann und sich da total verquatscht, so, ne? Das finde ich super toll. Aber erstmal für mich ist es so dieses vorher auf jeden Fall entschleunigen, damit ich nicht von der Autobahn in die Halle gehe. Und dann, bevor ich zur Halle fahre, bin ich immer noch mal so, dass ich mir so ein paar Sachen durchlese, auch gucke, gibt es gerade, tatsächlich gibt es Presse mit Mitteilungen, ne, dass da irgendwo gerade Stress ist, auch weil das ja auch dann
Ah,
auch
spannend.
für andere Emotionen sorgt. Das muss man ganz klar sagen auf dem Feld. Und dann ist es ja bei uns so, dass wir 1,5 Stunden vor Spielbeginn in die Halle gehen. Und dann beginnt auf jeden Fall spätestens die Routine. Ne? Das ist, ich esse so und so viele Stunden vorm Spielen nichts mehr, also nichts Schweres. Das geht bei mir nicht. Ne? Also wenn wir um 3 Spiel haben, dann esse ich mein Frühstück und das war's. Wenn wir um 6 oder um 8 Spiel haben, dann ist das letzte um 14 Uhr oder so, 15 Uhr Maximum. Das ist schon schwer, weil ich weiß, es
Krass.
liegt mir einfach schwer im Magen. Da werden Ernährungswissenschaftler sagen, das ist überhaupt nicht gut.
Ich brauche
Ne?
immer Snacks, ja. Aber jeder
Ja,
ist
du,
anders.
Kleinigkeiten nehme ich dann auch noch so, aber wirklich eine vollwertige Mahlzeit, da tue ich mich einfach schwer, weil mir tut es nicht gut auf dem Feld und ich werde da eher träge. Früher habe ich gerne Cola getrunken vorm Spiel, das mache ich auch nicht mehr und so. Das sind so Sachen, die ich anpasse und dann geht es nachher irgendwann nach unserer Vorbesprechung so in so eine ganz typische Routine, wie du dich warm machst, wie du dich stretchst und so weiter. Und nach dem Spiel ist es ja auch so, dass wir da eher so unter Hektik sind, duschen, essen, Nachbesprechung und alles. Und da will ich auch dieses Jahr jetzt gucken, dass ich mehr noch auf meinen Körper gucke mit Stretching und so. Ne? Das
Schön.
vernachlässigen wir halt alles. Ja, wenn ich kann, sehe ich zu, dass ich in meinem Bett schlafen kann, aber sonst eben auch natürlich früh ins Bett zu kommen, weil es ja bei mir meistens dann irgendwie heißt, morgens wieder früh raus und weiter.
Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Skills, die ein guter Schiri braucht? Eine gute Schiri.
Schiri kannst du ja, das ist, glaube ich, geschlechtsneutral. Ist immer eine interessante Frage, ne? Jetzt, da reichen 3, glaube ich, nicht. Du musst auf jeden Fall, du musst erstmal, also das ist das A und O, du musst die Passion für den Sport haben. Egal in welcher Sport, du musst einfach eine Passion haben, du musst es lieben. Du musst, finde ich, schon selbstkritisch sein. Also du musst es mögen, auch mal Sachen zu hinterfragen und mit dir umgehen können einfach und das kontinuierlich. Und ja, jeder würde jetzt sagen, regelsicher, ne? Das ist halt das A und O, das ist unsere Bibel. Das muss man einfach so sagen.
Alright, ja geil. Ich dachte, du sagst sowas wie souverän, selbstsicher, aber ja, klar.
Das erarbeitet man sich. Diese
Ja,
ganzen Sachen erarbeitet man sich, wenn ich auch immer höre, du musst Entscheidungen treffen wollen
ja. Ja,
oder so ein,
voll.
nee. Als ich Schiedsrichterin geworden bin, wollte ich das auch nicht. Das hat sich so entwickelt. Und auch durch die Ligen, du entwickelst diese Entscheidungsfreude. Ne? Wenn nicht, dann hörst du eh wieder auf. Dann ist es aber auch nicht das. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das auszuprobieren, weil manche merken das auch da erst. Hey, das macht ja eigentlich irgendwie Spaß und das ist cool. Und die Entscheidungen, die ich treffe, sind sogar noch richtig. Ne? Und dadurch
Ja.
werden sie selbstsicherer und dadurch ändert sich
True,
das
ja.
Auftreten und all solche Sachen.
Ja, ist spannend. Cool, vielen Dank. Das war unsere Schnellfragenrunde. Gar nicht so schnell, aber ja, beim Blick auf die Uhr haben wir uns echt auch ein bisschen verschwatzt, sage ich schon. Ich sage nie schwatzen, verquatscht. Deswegen lass uns doch jetzt nochmal schnell auf die letzte Kategorie einen Blick werfen. Den Einwurf. Du hast uns noch was mitgebracht. What is it?
Ich habe das irgendwie alles leider schon platziert, aber tatsächlich, für mich ist der Einwurf nochmal, habe ich auch lange überlegt, dieses generell bei Schiedsrichtern, ne, dieses, er oder sie guckt so böse, wir sind so arrogant und so, wir sind alle Menschen und wir sind alle Menschen mit wirklich teilweise sehr tiefen Emotionen, die wir aber gelernt haben, eben auf dem Feld, egal wo wir sind, nicht zu zeigen, auch zum Schutz unserer Persönlichkeit. Aber jeder, der die Chance hat, einen Schiedsrichter kennenzulernen und mit dem zu sprechen, sollte das machen. Und ich habe bis jetzt immer gehört, so, ihr seid ja eigentlich richtig coole Typen. Ihr habt alle einen Knall, das stimmt, haben wir auch. Aber das ist tatsächlich, finde ich, super, super wichtig, weil hinter jedem dort auf dem Feld steht ein Mensch, definitiv. Und das ist, wir sind alle keine Roboter. Und es steckt ganz, ganz viel in uns. Und das wird leider zu wenig manchmal gesehen.
Nee, den mag ich aber trotzdem, den Einwurf. Und so haben wir das auch noch nicht besprochen. Ja, voll. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe das vorhin so gesagt, die Fans pöbeln eh nur. Die Rolle des Schiris auf dem Feld, das hat sich, also ich denke jetzt vor allem an den Fußball, weil da die Fans zumindest in Deutschland nochmal ganz anders sind als die Basketballfans. Die, weiß ich nicht, europäischen Basketballfans können auch schon richtig krass sein. Aber ja, es hat sich wie so eingebürgert, dass es okay ist, so die Schiris fertig zu machen. Es ist mehr so ein Joke geworden und das ist, ja.
Ich fand das spannend, das hat man bei der EM sehr gut gesehen. Ne? Ich war bei der EM in Hamburg hier auch bei einem Spiel. Mhm. Tatsächlich, ich glaube Georgien, Tschechien war das. Mhm. Und die Fans, die haben einfach nur das Spiel gefeiert und die waren total friedlich. Also sie waren einfach nur glücklich und die haben natürlich ihr Team unterstützt, auch emotional. Aber das ist überhaupt keine Aggression gegen Schiedsrichter, gegen Entscheidungen gewesen, also gar nichts. Und ich war auch schon bei einigen Spielen normal in Deutschland im Stadion, wo es so ganz anders war. Wo ich so dachte, was ist los? Also ja. Woran liegt das? Ne? Und ja, das sagt man ja immer wieder, man hört es ja auch aus allen Sportarten. Ne? Das war bei uns auch eine Zeit lang so, wo du das Gefühl hattest, wirklich, da sitzen Leute in der ersten Reihe, die schreien dich dermaßen an, beleidigen dich von oben bis unten und daneben sitzt irgendwie der siebenjährige Sohn oder so, wo du denkst, hallo?
Ja, gar kein Wort dafür, wirklich.
Geht gar nicht. Und wir haben noch das Glück, also auf jeden Fall bei uns im Basketball in Deutschland ist das, finde ich, noch sehr, sehr gesittet. Gab auch schon mal heißere Hallen. Mhm. Im Moment ist es eher so ein bisschen auch genießen und auf jeden Fall nicht so eine Aggressivität gegen uns Schiedsrichter. Natürlich wird da gepöbelt und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad gehört das auch dazu und das ist auch okay. Wenn es aber tatsächlich eher so gegen die Person geht, wenn es um Drohungen geht, was ich auch kenne aus meinem internationalen Business, ja, wo du persönlich bedroht wirst, da sage ich dann auch, sind einfach Grenzen überschritten. Und da muss sich auch jeder fragen, wie es einem selbst damit gehen würde, wenn das andere bei einem machen würden, ne? Also welche Legitimation ist das, weil da jetzt ein Schiedsrichter steht, dann sollen sich die Millionen, also das Geile ist ja, wir haben Milliarden Schiedsrichter in Deutschland. Milliarden. In jeder Sportart haben wir unzählige. Dann frage ich mich, warum wir sagen, wir haben Schiedsrichtermangel, weil auf dem Feld stehen sie nicht. Ne? Also es wäre woanders. Und jeder ist herzlich willkommen, das zu machen. Aber ansonsten ist es einfach, glaube ich, auch da von der Seite wichtig, dass Fehler akzeptiert werden. Und keiner der Schiedsrichter, ich habe noch keinen kennengelernt in irgendeiner Sportart, der sich gefeiert hat für einen Fehler und danach erstmal High Five überall gemacht hat. Sondern ich habe es eher erlebt, dass die sich tagelang wirklich selbst zermartern dafür. Und dann noch von rechts und links gesteinigt zu werden auf gut Deutsch, das ist überhaupt nicht hilfreich, das bringt gar nichts.
Tauscht ihr euch auch sportartenübergreifend aus? Ich überlege gerade OMR, da habe ich dich mit Patrick Ittrich unter anderem getroffen. Die Gruppe war da bunt zusammengewürfelt. Helft ihr euch irgendwie gegenseitig oder sagt ihr, Mann, ey, bei mir war es so, wie es im Fußball oder andersrum?
Auf jeden Fall. Also ich habe da Kontakt in den Handball rein. Ne? Ich hatte Patrick Ittrich bei seinem Podcast, den er damals gemacht hatte, kennengelernt, wo er ja versucht hat, gerade so eine Community zu erstellen, auch sportartenübergreifend, was dadurch auch echt gut funktioniert hat, weil ich dann die Handballschwestern kennengelernt habe, die Schiedsrichterinnen, habe inzwischen auch männliche Kollegen aus der Sportart getroffen. Ich durfte ein paar Fußballschiedsrichter treffen aus unterschiedlichen Ligen. Und es ist einfach super spannend, sich mit den Leuten auszutauschen. Zum einen auch zu beobachten, wie handeln die Situationen. Ne? Also ich finde, man kann ja auch ganz, ganz viel von anderen lernen. Was können die gut? Wie können die Situationen entschleunigen, entschärfen? Und natürlich aber auch zu hören, so was habt ihr für Probleme in euren Sportarten? Und das Witzige ist eigentlich, man hört überall die gleichen Sachen. Es geht dann nur um andere, sag ich mal, finanzielle Größenordnungen oder da gibt es andere Möglichkeiten. Aber die Grundprobleme, die sind immer die gleichen. Und das ist eigentlich auch das Schöne, weil ich glaube, dadurch verstehen sich auch die ganzen Schiedsrichter aus allen Sportarten so gut und sind relativ schnell connected, weil sie einfach irgendwie den gleichen Knall haben, die gleichen Probleme haben, sich irgendwie mit den gleichen Sachen rumschlagen müssen, aber dann doch sehr individuell halt auf ihre Sportart, ne? Und das ist halt schön, dann auch mal, man ist ja in seiner Sportart nur unterwegs und sieht die gleichen Leute mal. Und wenn man das plötzlich auch so von ganz anderen Menschen nochmal hört, ist das irgendwie auch nochmal super schön.
Glaube ich. Hey, außer was offensichtlich in jeder Sportart total gut funktioniert, außer im Fußball, ist der VAR. Oder was habt ihr euch da mal so im Gespräch erarbeitet? Weil, also ich komme nicht drauf klar. Sogar im Hockey hatten wir im Jahre 2010 einen Videobeweis. Hockey hat wirklich 1,50 Mark an Budget. Keiner hat damals 0 € verdient. Wir haben alles selber bezahlt und der Videobeweis hat so gut funktioniert.
Ja.
Was ist da los?
Du, ich kann es dir gar nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube, jeder hat ja irgendeine Lösungsidee da, ne? Für mich ist es tatsächlich so ein bisschen, wie geht man insgesamt damit um? Und da finde ich, gibt es schon einen Unterschied auch in den Sportarten. Warum ist es so akzeptiert, ne? Übrigens, Fun Fact, an der Seite, das IAS wurde in Deutschland nach dem Wiederholungsspiel eingeführt, die folgende Saison.
Guck, ey,
Ja,
was du
weil.
für den Basketball getan hast.
Naja, darauf hätte ich gern verzichtet, aber tatsächlich gibt es diese Regel seitdem auch. Das hat die FIBA damals auch extra gesagt. Anne, aufgrund eures Falls in Deutschland haben wir die Regeln mit aufgenommen. Da wäre das nämlich nicht passiert.
Spannend.
Also man muss ja zum einen
Aber
differenzieren, ne?
läuft ja
Also
gut.
ja, und es wurde eingeführt, weil man gesagt hat, es kann halt nicht sein, dass Millionen von Menschen gesehen haben, dass da ein Fehler passiert und der Schiedsrichter geht aus der Halle und denkt, er hat alles richtig gemacht und hat dann erst über seine 10.000 Nachrichten auf dem Handy vielleicht die Lösung. Also das kann es nicht sein.
Na.
Und natürlich hilft es, den Sport irgendwie besser zu machen. Ich verstehe die ganzen Argumente, wenn man jetzt über Fußball redet, das nimmt die Emotionen raus. Nee, es verlagert die Emotionen nur, ne? Also einer freut sich am Ende trotzdem immer. Es ist halt dieser Moment des Wartens, der kann schon
Ja.
echt erdrückend sein. Und ich habe das in Stadien auch gesehen, wo es schwierig ist. Was ich nicht so schön finde, ist dann irgendwie dieser Umgang dann damit, ob das ist, wie ein Schiedsrichter bewertet wird. Ein Schiedsrichter kann nicht daran bewertet werden, wie oft er Video nutzt. Wenn es notwendig ist und man die richtige Entscheidung damit
Ah,
findet,
witzig.
ne,
So sehe ich das gar nicht.
dann ist es ja gut. Also dann sorgen wir ja dafür, dass es nicht eine Fehlentscheidung am Ende gibt, worüber vielleicht viel, viel mehr reden würden. Ja, sondern eben, dass wir das vermeiden und am Ende des Tages, ja, dann meckern andere, warum ist das jetzt so? Wir können den wieder abschaffen. Aber wir haben jetzt nun mal alle Videomittel, wir sind alle digitaler und am Ende des Tages wird jeder um die Ecke kommen und sagen, keine Ahnung, jetzt bei der EM dieses Jahr, aber der war 3 Millimeter im Abseits. Ja, wenn es jetzt die Technik nicht gezeigt hätte, wäre irgendeiner um die Ecke gekommen und hätte gesagt, ja, aber der war 3 Millimeter im Abseits. Also man wird es nie allen richtig machen, also
Recht
sein
machen
Recht
können.
machen können, genau. Ich glaube, die Regeln müssten so wenig Interpretationsspielraum wie möglich geben, wenn man Videoeinsatz macht. Das ist bei uns auch so. Und wir tauschen, also wenn ich diskutiere mit den anderen Sportarten, soll es eine Coach-Challenge geben? Ja, nein. Ne? Handball hat es letztes Jahr eingeführt. Die hatten auch Probleme am Anfang erstmal, weil ich glaube, das A und O ist erstmal, dass die Schiedsrichter das akzeptieren und das auch als positiv, als Hilfstool sehen. Wenn die Schiedsrichter schon wissen, ich gehe da jetzt hin, ich weiß, ich kriege da eine schlechtere Bewertung oder ne, der ganze Fokus ist jetzt da drauf und dann bringt es ja nichts mehr. Wenn es bei den Schiedsrichtern schon so einen Negativstrudel auslöst, ist es da schon negativ behaftet. Wie willst du das da mit einer vollen Akzeptanz reinkriegen? Wir haben es am Anfang auch gehabt, die Schiedsrichter haben aufgehört zu pfeifen, gehen wir mal lieber zum IAS. Ja, nimmst ja die Entscheidungsfreudigkeit weg. Dann haben wir irgendwann gesagt, das ist der falsche Ansatz, wir müssen das wieder reduzieren. Und das ist auch jetzt immer noch so, ne? Also die Liga möchte bei uns so wenig Einsätze wie möglich und so kurz wie möglich. Aber am Ende des Tages, wenn es notwendig ist, bitte möglichst lange, damit auch wirklich das Richtige da ist. Also es ist so, wie ich sage, ne? Du kannst es niemandem recht machen. Ich glaube, egal in welcher Sportart, es ist super hilfreich, einfach auch für die Schiedsrichter, weil es einfach alles so schnell ist. Es sind so viele Spieler, Akteure auf dem Feld, was einer allein gar nicht handeln kann und sehen kann, oder zwei oder drei. Je nachdem, wie schnell das ist, wie viele Regeln da zusammenprallen. Und nichts ist schlimmer, als wenn der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter denken, sie haben jetzt alles richtig gemacht und sie kommen runter und die Presse ist voll von den eklatanten Fehlentscheidungen. Die ganze Welt hat's gesehen, nur der eine oder die drei auf dem Feld
Ja.
nicht. Dann brauchen wir einfach das Videohilfsmittel, und das ist legitim. Ja, alle Millionen Schiedsrichter drumherum haben es ja auch. Ne? Die haben noch mal drei Slow-Mos und
Die
alles.
Profis.
Ja, die haben wir sonst nicht. Und deshalb, ich glaube tatsächlich, klare Regeln und auch ein besserer Umgang so intern nochmal damit, dass man nicht alles ständig hinterfragt. Und man muss auch Sachen vielleicht erstmal ein bisschen wachsen lassen und nicht jedes Jahr Regeln ändern dann diesbezüglich, ne? Sondern dass sich das auch erstmal etabliert und dass trotzdem Sachen in den Medien stehen werden, das ist doch klar. Aber ich finde es auch
Ja,
wichtig, immer
ja.
dagegen zu halten, ne? Wie oft hat es geholfen, wie oft war es richtig, wie oft war es gut. Und das sollte viel, viel mehr im Vordergrund sein als die 5, 6 Male, wo es vielleicht nicht gut war.
Amen to that. Anne, vielen, vielen Dank. Das war eine wirklich sehr erhellende Stunde mit dir. Tausend Dank, dass du so aufgemacht hast und tief blicken hast lassen. Hast tief blicken lassen. Wirklich ganz, ganz toll. Ich bin mir sicher, dass wir da auf jeden Fall hoffentlich ein paar ZuhörerInnen inspiriert haben. Und zu guter Letzt darfst du jetzt noch unsere Folge abschließen mit einem kleinen Pep-Talk, einer Motivationsrede, warum man immer an seine Träume und Visionen glauben muss.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, an die Träume zu glauben, weil du brauchst ein Ziel, wofür du arbeitest, und du brauchst auch etwas, wonach du streben kannst. Und es ist so ein schöner Moment, wenn sich Sachen verwirklichen, und das ist völlig egal, was es ist, ne? Ob es ein schöner Moment mit der Familie ist, wenn du etwas vorbereitest, ob das berufliche Ziele sind, ob das private Ziele sind. Wir kennen alle diese positiven Emotionen, und es wird immer irgendwas kommen, es werden immer Steine im Weg liegen und so, und die werden uns auch ziemlich die Welt erschüttern. Das kenne ich auch. Aber umso schöner ist es, wenn es danach einfach wieder positiv weitergeht. Und ohne Ziele ist das nicht möglich. Und deshalb sollte jeder da immer die Ziele verfolgen, aber auch immer wieder nachjustieren, weil sich das Leben einfach verändert.
Vielen, vielen Dank. Hat ganz viel Spaß gemacht mit dir. Alles Gute für die kommende Saison. Wir sehen uns ganz bestimmt und bis bald.
Danke dir.